Guten Morgen! Super! Hey, was haben wir für ein verrücktes Thema heute Morgen? Die Bibel für Erwachsene. Und wir werden heute und zwar jetzt direkt einsteigen. Ich habe mir die Ärmel schon ein bisschen hochgekrempelt. Wir haben ein hartes Thema. Und da muss ich meine 40 Jahre Erfahrung, die ich mit der Bibel habe, also voll investieren und einzahlen auf dieses Thema. Das Alte Testament für Erwachsene. Ja, da kommen wir nicht drum rum. Und der Matthias hatte mich gebeten, Detlef, also das Thema musst du übernehmen. Und ihr seht es schon, also wir machen es uns nicht einfach heute. Gott, ein eifersüchtiger, blutrünstiger, launisch, boshafter Tyrann im Alten Testament. Und tatsächlich, wenn wir das Alte Testament aufschlagen, und das hast du bestimmt schon einige Male getan, dann hast auch du so deine Erfahrungen mit dem Alten Testament gesammelt. Und du liest darin und da kann einem zwischendurch schon Angst und Bange werden, oder? Da gibt es harte Stellen, schwierige Stellen. Es ist ja so, auf den ersten zwei Seiten des Alten Testaments ist ja noch alles gut. Und darauf möchte ich heute Morgen auch hinweisen und dafür werben. Da ist alles super. Lest vor allen Dingen die ersten zwei Seiten. Die sind gut. Ja? Aber dann kommt Seite 3. Ja. Und da ist nicht mehr gut. Da geht irgendwie alles den Bach runter, oder? Und dann kommt der ganze dicke Rest der Bibel. Und der macht uns dann richtig Mühe. Aber irgendwie hängt das ja auch zusammen, ne? Die ersten zwei Seiten, Seite 3. Wir spüren schon, das ist unser Thema heute Morgen. Ich bin überzeugt, dass der eigentliche Plan Gottes die ersten zwei Seiten war. Aber dann ist irgendwie alles anders gekommen. Gut, was jetzt Gottes Plan war und nicht, darüber lasst uns heute Morgen nicht streiten. Vor allen Dingen möchte ich kein Streitgespräch mit Dr. Manuel Schmid haben an dieser Stelle, denn Gott hat ja bekanntlich keinen Plan. Aber trotzdem müssen wir uns Gedanken machen über das, was da drin steht. Und das ist uns ja auch so wichtig. Und wir lesen doch das Alte Testament und versuchen es immer wieder. Und es ist manchmal so mühsam. Und ganz ehrlich, wir werden uns jetzt auch die Hardcore-Stellen anschauen. Wir machen es uns nicht einfach heute Morgen. Wir werden einige Töpfe aufmachen und reinschauen und erschrecken. Und dann wird es heute auch so sein, Bibellesen für Erwachsene heißt auch, wir werden es nicht schaffen, auf jeden Topf dann auch so einen passenden Deckel draufzusetzen. Vielleicht ist das gar nicht möglich. Aber was möglich ist, dass wir uns mit einem gewissen Abstand und Distanz Gedanken machen, hey Gott, was ist da passiert? Was ist deine Rolle in dem? Muss ich jetzt an dir verzweifeln? Oder gibt es nicht auch guten Grund, an dir festzuhalten? Darum wird es gehen. Ja, da lesen wir von Vernichtung der Menschheit, von Kriegen, Versklavung von Menschen, Gerichte über Völker und auch über Israel. Die kriegen das auch ab, das Fett. Und Gott ist immer irgendwie mittendrin und auch involviert. Das können wir nicht trennen. Was heißt das? Es kann einem zwischendurch schon so richtig schlecht werden. Und ich verstehe es, dass viele Menschen sagen, ich kann mit dem Alten Testament nichts mehr anfangen. Es gibt sogar Theologen, namhafte Theologen, die empfehlen, das Alte Testament ganz zu skippen. Ja? Lies lieber im Neuen. So, und das ist praktisch, weil dann wird die Bibel auch kleiner. Ja? Und die NGÜ hat ja schon damit angefangen, da haben wir einfach ein NT. Nein, sie übersetzen jetzt auch das AT. Aber na, dann hast du einfach so. Und vielen Menschen geht das so. Ich lese nur noch im Neuen Testament, da habe ich einen gnädigen Gott, da ist alles entspannt. Naja, also auch da habe ich so ein bisschen meine Bedenken. Es ist nicht nur alles entspannt im Neuen Testament. Der bekannte Atheist Richard Dawkins, von dem dieses Zitat hier vorne übrigens ist, ein eifersüchtiger, also was wir auf der Titelseite hatten, danke Yannick, ein eifersüchtiger, blutrünstiger, tyrannisch, boshafter Gott. Ja, das ist so ein Zitat von ihm in seinem Buch Der Gotteswahn. Und er haut in dieselbe Kerbe. Der Gott des Alten Testaments, der ist so, er hat ein klares Bild von Gott.
Und diesem Vorwurf wollen wir heute Morgen begegnen. Und zwar als Erwachsene, die die Bibel lesen und verstehen wollen. Eine Vorbemerkung zu Dawkins sei erlaubt. Er ist Atheist. Und es gibt auch ein Gegenbuch zu seinem Buch Der Gotteswahn von Alistair McGrath, Der Atheistenwahn. Ich empfehle euch nicht, das Buch von Dawkins zu lesen, sondern das von McGrath, Der Atheistenwahn, weil das erklärt alles. Die sind befreundet, die kennen sich. Und der hat gesagt, ey Richard, was hast du da für ein Buch geschrieben? Ja, ein paar Ergebnisse hast du einfach gegoogelt oder über Wikipedia erfahren, aber nicht wirklich recherchiert. Also es ist sehr, sehr, sehr lustig, auch das zu lesen. Aber jetzt muss man mal ernst, ein Atheist macht eine Aussage über Gott, wie Gott ist. Und da müssen wir alles schon mal lachen, so cool, du glaubst ja gar nicht, dass Gott existiert. Man müsste sagen, also wenn es Gott gäbe, dann wäre er so, ne? Also es ist schwierig, aber lasst uns das mal so nehmen, weil das ist, Richard drückt ja damit etwas aus, was viele Menschen heute so denken und glauben. Deswegen, ja, hat er recht, dem müssen wir begegnen. Da können wir nicht einfach drumherum reden. So, aber was er sagt über die Bibel, das möchte ich euch dann doch jetzt mal zeigen in seinem Buch Der Gotteswahn. Ja, da haben wir ihn. Da sagt er, die Bibel ist in großen Teilen nicht systematisch böse, sondern einfach nur grotesk. Aha. Nichts anderes erwartet man von einer chaotisch zusammengestoppelten Anthologie zusammenhangloser Schriften, die von hunderten anonymer Autoren, Herausgebern und Kopisten verfasst, umgearbeitet, übersetzt, verfälscht und verbessert wurde von Personen, die wir nicht kennen, die sich auch meist untereinander nicht kannten und deren Lebzeiten über 9 Jahrhunderte erstrecken. Seine Meinung. Diese Meinung ist uns nicht fremd. Viele denken heute über die Bibel so. Und jetzt kommen wir mit gutem Recht und sagen, nein, es ist anders. Und dazu, allein dazu, über die Bibel an sich ließe sich eine Menge sagen, auch wie sie entstanden ist. Das ist heute nicht unser Thema. Aber ich wollte euch sagen, wir wollen lernen heute Morgen, jetzt legen wir los, dem zu begegnen. Ich glaube, dass es uns manchmal auch, weil es uns selbst so schwer fällt, an guten Argumenten fehlt, wenn Menschen uns so begegnen und so etwas sagen und so etwas an den Kopf werfen. Mir geht es selbst auch so. Und da muss man sich ein bisschen Zeit nehmen. Und das wollen wir heute Morgen machen. Reinschauen in die Texte und Zeit nehmen. Wie kann man dem begegnen? Was kann man dazu sagen? Lass uns mal loslegen. Ich möchte so beginnen mit ein paar Beispielen aus dem Alten Testament. Ja, wir legen direkt los und sagen, wo Richard recht hat. Ja? Wo hat er recht? Es gibt Beispiele, ja? Die sind euch auch bekannt. Also du kannst Bibel lesen und du wirst schon auf Seite 6, hältst du kurz an und denkst so, what, das ist ja Wahnsinn. Ja? Das ist ja Wahnsinn, eine Sinnflut, eine ganze Menschheit, wir wissen nicht, wie groß die Menschheit damals war, wie viele Menschen damals gelebt haben, aber Tatsache, ja, wenn wir die Bibel ernst nehmen an dieser Stelle und das wirklich passiert ist, viele glauben das ja schon gar nicht mehr, eine große Flut und nur 8 Menschen haben das überlebt. Was die Bibel selbst übrigens hier an dieser Stelle als Gnade bezeichnet, dass die überlebt haben. Und alle anderen sind gestorben. Und es heißt, und da reute es Gott, dass er den Menschen erschaffen hatte, auch das noch. So quasi, er befiehlt die Flut, er kündigt sie an, Noah erlebt sie mit seiner Familie und Gott zieht das durch. Es hat den Anschein gnadenlos an dieser Stelle. Gnade für die einen, aber Gnadenlosigkeit für die anderen. Und das wird auch nicht weiter geklärt. Da geht's schon los. Ja, gehen wir weiter. Wir finden, und ich nehme jetzt leicht das Hardcore-Thema heraus, wir finden sogenannte Gotteskriege im Alten Testament. Und da hört es für viele Menschen auf. Was? Gott befiehlt Kriege? Gott befiehlt, dass Menschen umgebracht werden? Das ist so. Im 5. Buch Mose, im Buch Josua lesen wir von dem Bann, der vollstreckt werden soll an Völker, ganze Völker sollen vernichtet werden. Mit einem Mann, du sollst den Bann an ihn vollstrecken. Schon Mose wird das gesagt, mehrere Stellen im 5. Buch Mose und im Buch Josua genauso. Und wir lesen, dass das auch passiert ist. Und dass es sogar Bemerkungen gab, später auch im Buch der Könige, wenn der Bann nicht vollstreckt wurde, dann war das nicht easy. Und Bann heißt also, Menschen werden getötet, alle werden getötet, auch die Tiere. Nichts bleibt übrig. Also Männer, Frauen, Kinder. Und dann ist für uns gleich klar, also Gott, wie kann das sein? Oder? Und ich möchte es jetzt drastisch machen. Gott, wenn du doch ein Gott der Liebe bist, wie kannst du so etwas zulassen? Wie kannst du so etwas auch noch befehlen? Der Bann. Und ich möchte jetzt kurz eine Klammer aufmachen. Wenn du das recherchierst auf zum Beispiel bibelwissenschaft.de, also Bibellexikon, Theologen, die sich zu diesen Phänomenen im Alten Testament äußern, dann finden die immer einen galanten Ausweg, so nach dem Motto, das ist sowieso gar nicht passiert. Genau. Das ist ja sowieso erfunden, ja. Wie Dawkins schon behauptet. Ja, viele historisch kritische Theologen sagen, damit sollte nur die Macht Gottes demonstriert werden, aber es ist nie wirklich passiert. Blöd ist nur, dass man eine Stele gefunden hat von den Moabitern. Ja, die Moabiter waren ein verfeindetes Volk der Israeliten, damals im Alten Testament. Und da hat man eine Mescha-Stele gefunden aus der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts vor Christus, wo der Moabiter-König sich rühmt, er habe die israelitische Bewohnerschaft der Orte Ataroth und Nebo ausnahmslos seinem Gott Chemosh hingeschlachtet. Mit dem Bann vollstreckt, dem Bann vollstreckt, dasselbe Wort, was wir auch im Alten Testament finden. Also das war Gang und Gäbe damals, übrigens auch bei den großen Völkern, mit denen Israel zu tun hatte, die Assyrer zum Beispiel, die haben also nicht nur den Bann vollstreckt, sondern die haben das auf eine brutale und schreckliche Art und Weise getan. Jetzt kann man sich vorstellen, Israel, das Volk Israel, lebte damals in einem Kontext, wo das Gang und Gäbe war, wo auch andere Völker das getan haben. Und das ist nicht korrekt, dass wir jetzt einfach sagen, ja gut, wahrscheinlich ist das nie passiert. Doch, wahrscheinlich ist das passiert. Sehr wahrscheinlich ist das passiert. Und ich nehme die Bibel an der Stelle historisch auch ernst. Und das bedeutet, ich muss dieser Stelle begegnen. Uns bleibt also die Frage, ich kann sie nicht galant lösen, indem ich sage, so ist es nie passiert. Wenn das passiert ist, haben wir ein Problem, oder? Gott, wie kannst du nur? Und da hilft es mir auch nicht zu sagen, ja, wenn wir dann mal später im Himmel sind, bei Gott sind, dann klärt er uns dann auf. Ich habe jetzt ein Problem mit der Bibel, oder? Ganz genau. So, okay. Wollt ihr noch mehr hören? Ja. Ja, ich bin gleich fertig. Gleich kommt noch Worship und dann gehen wir wieder nach Hause. Ja. Und mal gucken, was wir damit machen, oder? Also, harte Themen. Ja, und auch selbst das Volk Israel trifft es. Ich habe euch aufgeschrieben, Jeremia, die Propheten, die kündigen Gericht an Israel an. Die ganzen Gerichte Gottes, die sich dann in Jerusalem ereignen oder auch im Nordreich, Samaria, ja, Assyrer. Die Israel vernichten, bekriegen, belagern, in Gefangenschaft nehmen, Babylon dann später. Ja, das ist alles real. Das heißt, auch Israel als Volk Gottes ist nicht geschützt vor dem bösen Gott, oder? Der sie schlägt und sie richtet. Schwierig. Eine Story habe ich besonders ausgewählt, um es mal auch nochmal exemplarisch zu machen. Das ist die nächste Folie. Da finden wir wo haben wir das genau? Hab's euch aufgeschrieben. Zweite Könige, ja. Ein Bericht über Elisa, der 42 Kinder tötet. 42 Kinder. Und lass uns mal die Stelle hier zusammen lesen. Das wird uns berichtet. Das ist das, was im Text steht, 2. Könige 2. Von Jericho ging Elisa wieder nach Bethel. Als er zur Stadt hinaufwanderte, lief ihm eine Horde Jungen entgegen. In manchen Übersetzungen heißt es Kinder, aber das hebräische Wort, was an dieser Stelle steht, lässt sich am ehesten mit Jungen oder Jugendlichen oder sogar jungen Erwachsenen übersetzen. Aber gut, spielt vielleicht auch keine Rolle, weil die sterben trotzdem alle. Sie machten sich über ihn lustig, über den Propheten. Sie riefen im Chor, hau ab, Glatzkopf, hau ab, Glatzkopf. Elisa blieb stehen, sah sie an und verfluchte sie im Namen des Herrn. Was er gesagt hat, wissen wir nicht. Er verfluchte sie. Ja, wie könnt ihr nur so mit einem Propheten Gottes reden? So geht das nicht. Verfluche euch im Namen Gottes. Soll Gott tun, was er für nötig hält? Vielleicht so. Ich weiß es nicht. Ja. Da kamen zwei Bärinnen. Das finde ich jetzt interessant. Die Bibel ist ziemlich genau. Ja. Elisa hat das hinterher aufgeschrieben. So, das waren, nee, das waren nicht Bären. Ja, da wurde schon gegendert. Ja. Ja, da wurde schon in der hebräischen Sprache wird sowieso gegendert. Also man spricht mit Frauen anders als mit Männern. Es ist von Anfang an ganz unterschiedlich. Das ist krass. Ja, genau. Also Gott ist da der Zeit voraus. Bärinnen. Da kommt zwei, und zwar zwei. Ne? Zwei Freundinnen. Zwei befreundete Bären. Bärinnen. Okay, jetzt lesen wir weiter. Komm raus aus dem Wald. Fielen über die Jungen her. Und töteten 42 von ihnen. Jetzt habe ich das recherchiert. In vielen Kommentaren heißt es, ja, die Geschichte ist nicht wirklich passiert. Ich so, oh, zum Glück. Da muss ich das heute im ICF Basel nicht klären. Ja? Sie ist gar nicht passiert. Sie ist gar nicht passiert. Ja doch, ich gehe doch davon aus, dass sie passiert ist. Argument ist, ja, das ist so eine Strafwundergeschichte. Eine Strafwundergeschichte und das soll eigentlich nur dem Propheten stark machen, also dem Propheten Autorität geben, was für eine Autorität er hatte und die Achtung vor dem Propheten und vor Gott selbst natürlich soll steigen und deswegen hat man so Strafwundergeschichten erfunden. Wir haben Strafwundergeschichten auch im Neuen Testament übrigens. Hananias und Sapphira in Apostelgeschichte, die sterben. Und zwar augenblicklich, weil sie verheimlichen, dass sie etwas gegeben haben und Teil für sich behalten haben. Und sie werden zur Rede gestellt und verneinen und lügen und sie sterben beide. Das nennt man Strafwundergeschichten, wo einfach etwas passiert, was über unsere Köpfe passiert und sagt so, was, hä? Das war doch nicht Petrus, der sie umgebracht hat. Das war nicht Elisa, der die umbringt, oder? Das waren die beiden Bärinnen. Die waren halt zufällig da. Was wird da für ein Zusammenhang konstruiert? Ich habe einen Podcast dazu gemacht. Ich habe da die beiden Königebücher schon besprochen bei Bibletunes. Und ich meine, dass ich tatsächlich auch die These vertrete und sage, hey, wie kann man aus vielen Geschichten des Alten Testaments einfach immer so platt sagen, ja, und siehste, Gott hat die umgebracht. Ja? Und wir müssen schon genau lesen. Das war eine schwierige Situation. Es kann sein, dass Gott mit dem Finger geschnipst hat und die beiden Bärinnen kamen da raus. Aber das ist auch ziemlich einfach. Wir machen es uns manchmal auch ziemlich einfach. Wobei die Jahwe-Kriege schon schwerer wiegen, oder? Jetzt habe ich nur ein paar Beispiele gebracht heute Morgen. Und ihr seht, ich habe auch versucht, immer wieder aus verschiedenen Perspektiven auf die Bibeltexte zu schauen. Und das müssen wir lernen. Erwachsen Bibellesen heißt tatsächlich, sich auch mal in andere Perspektiven, auch kritische Perspektiven reinzudenken, es sich nicht immer so einfach zu machen. Und ich kann natürlich jetzt nicht hunderte von Beispielen bringen, die stehen jetzt nur exemplarisch für viele. Mein Tipp, lest mal wieder im Alten Testament und lest es euch mal selbst durch und versucht selbst auch euch immer wieder Zugang zu diesen Texten zu verschaffen. Das tue ich ganz genauso. Ich bin genauso herausgefordert wie ihr selbst auch. Ich möchte euch aber jetzt im nächsten versuchen, ein paar wertvolle Tipps zu geben, wie ich damit umgehen kann. Wie gehe ich damit um? Ich kann ja nur von mir sprechen. Und es ist eine Empfehlung für dich heute Morgen. Wie kann ich mit solchen Texten umgehen? Das Erste, was ich sagen möchte, ist, wie wir die Bibel oft lesen, ist so ein Lesen mit der Lupe. Wir lesen die Bibel mit der Lupe und das ist auch richtig. Also Lupe heißt wirklich, ja, dass ich, und das haben wir ja jetzt gemacht, wir gehen so in die Texte rein und lesen 2. Könige 2 und oh, was hat der Elisa da gemacht? Und wir lesen das 5. Buch Mose und wir lesen genau, boah, was ist da passiert? Und der Joshua und Mose und die bringen wirklich die Völker um. Das passiert wirklich mit der Lupe. Wir lupen rein in die Bibel, lupen rein und lesen Sinnflut. Und ja, das Bibellesen mit der Lupe ist wichtig, aber es ist nicht der einzige Zugang. Wir können die Bibel nicht nur mit der Lupe lesen. Es ist wichtig, um mal genau zu erfassen, auch exegetisch, genau, hey, was bedeutet dieses Wort? Und wir drehen es dreimal. Ja, ist wichtig. Aber wir müssen genauso, und das ist jetzt bei den Texten eben wichtig, nicht nur mit der Lupe lesen und was ist da alles böse, picken das raus, machen das in einen Container und sagen und entwerfen dann ein Gottesbild und sagen, aufgrund dieser Lupenstellen, die ich gefunden habe, und zwar lupenrein, ja, entwerfe ich mein Gottesbild. Und sagt Gott, du bist tyrannisch, du bist boshaft, du bist ekelhaft, du bist eifersüchtig. Dawkins. Wir müssen die Bibel auch mit einem Zoom lesen. Wir müssen auch mal Abstand gewinnen von diesem Buch und sagen, oh, es ist hier nicht nur dieses Buch. Wenn wir Aussagen über Gott treffen wollen, dann gehört da eine Perspektive zu, die einfach ein bisschen über uns hinausgeht. Also Zoom meint wirklich, mal das Ganze zu betrachten. Die ganze Erde, da ist auch noch ein Mond bei. Die ganze Bibel, die ganze Geschichte, da gibt es eine Geschichte. Ja, diese Themen kommen vor, das ist wirklich passiert, diese Ereignisse, aber sie sind drin in einer großen Geschichte, die wir nicht abkürzen können, die wir nicht aufsplitten können. Und ich behaupte sogar, nicht einfach auch dadurch, dass wir sagen, ja, AT splitten wir weg vom Neuen Testament. Das funktioniert nicht. Das AT wird 452 Mal allein in den Evangelien zitiert. Wenn du das alles rausschneidest aus den Evangelien, bleibt nichts mehr übrig, außer Jesus. Super. Aber Jesus war auch schon im Alten Testament, gibt 330 Prophetien auf ihn, den Messias. Halleluja. Du kriegst das nicht auseinander. Das AT, der alte Bund, ich bin gerade im Hebräerbrief, Bible Tunes aktuell, alte Bund, das ist wie die Verlobungszeit Gottes mit seinem Volk. Und der neue Bund ist die Hochzeit. Hochzeit des Lammes haben wir am Ende der Bibel. Zu den ersten zwei Seiten der Bibel gehören nämlich auch die letzten zwei Seiten der Bibel, wo Gottes Geschichte zum Ende kommt. Mit einem Sieg, mit einem Halleluja. Mit einer Hochzeit von Jesus mit uns als seiner Kirche. Das ist die ganze Story. Und jetzt gehen wir mit der Lupe wieder rein. Wir zoomen raus und wir gehen mit der Lupe wieder rein und schauen uns einzelne Stellen an. Aber haben immer wieder im Hinterkopf Gottes Geschichte mit der ganzen Menschheit. Und was ist Gottes Geschichte? Gott hat den Menschen erschaffen. Wir können mal auf der nächsten Folie sehen. Da habe ich euch versucht, so symbolisch mal so diese drei Teile um die es da geht. Wir haben einen Garten Eden, ist übrigens ein Gartenbaubetrieb, der so heißt, Garten Eden. Und da habe ich diese Folie gefunden. Da sagt sie, alles super. Könnt ihr ja nicht wissen. Ja? Deswegen habe ich da, genau. Ist nicht von mir, ist einfach Gartenbaubetrieb. Ich möchte an der Stelle Gartenbaubetrieb Eden danken. Für die tolle, das ist super. Ja? Das hilft mir in meiner Predigt heute sehr. Also wir haben auf den ersten zwei Seiten Garten Eden und das ist Gottes Geschichte mit den Menschen, da schon. Ich habe dich erschaffen, ich liebe dich. Wir haben Gemeinschaft zusammen. Dann kommt Seite 3 und die Antwort auf Seite 3 finden wir in der Mitte. Dass Gott den Menschen nicht schuldig macht für das, was er getan hat, sondern sagt, ich nehme die Schuld auf mich. Das ist Gottes Geschichte und sie wird zu einem guten Ende kommen. Denn dann wird Gott alles in allem sein. Das plant er zumindest. Und wir Menschen haben darin einen freien Willen. So, das ist die große Geschichte und das müssen wir im Zoom immer sehen. Und dann gehen wir rein und sagen, ja, aber Sinnflut. Gott, Sinnflut. Also musste das denn sein? Jetzt müssen wir eins sagen, Menschen sterben sowieso, früher oder später. Hast du das gewusst? Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 100%, dass du sterben wirst. Ja. Das vergessen wir dann immer so. Oh, die sterben. Ja, ich ja auch. Okay, jetzt können wir sagen, ja, aber wie? Ja, wie werden wir sterben? So. Und dann will Gott das auch noch so. Ja, das ist schwierig. Hat Gott das immer schon so gewollt? Er hat gesagt, an dem Tag, wo du von dem Baum isst, wirst du sterben. Es gibt bestimmte Dinge, die gehen auf unser Konto. Die können wir nicht einfach, versteht, da können wir nicht eine Schuldverschiebung machen. So, und plötzlich so, und dann heißt es nämlich auch auf Seite 6 der Bibel, und die Menschen waren so böse damals schon. Hey, die haben sich, ja, Kain bringt seinen Bruder um im Gottesdienst. Im Gottesdienst! Die feiern Gottesdienst auf dem Feld, Kain bringt ihn um. Das ist nicht nett. Und Gott versucht das zu klären und sagt, hey, Moment, hey, tranquilo, hey, langsam, Kain, bitte, ja, hey, pass auf, dass das nicht überhand nimmt. Seite 6, setzt Gott einmalig, er sagt, ich mache das einmal, wir fangen nochmal, Reset, wir fangen nochmal neu an, Arche, Noah, Familie, und er sagt auch hinterher, ich werde das nie wieder tun. Es wären eh alle gestorben, die hätten sich alle umgebracht im Gottesdienst. Gott kürzt das nur ab an der Stelle. Ja, ich bin jetzt mal so hart. Hey, und die Völker, die kanaanitischen Völker, die Israel angetroffen hat, 5. Buch Mose, Josua, da waren Völker dabei, die haben ihre eigenen Kinder dem Moloch geopfert. Da wurden Kinder geopfert im Gottesdienst. Versteht ihr? Die wären eh alle gestorben. Spätestens, wenn die Assyrer und Babylonier gekommen wären, die wären eh alle gestorben. Und Israel hätte das Land nicht einnehmen können, so quasi mit Jesus vorneweg, der sagt so, und wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, halt ihm auch seine linke hin. So funktioniert das Alte Testament nicht. Wir müssen das ja auch so ernst nehmen und sagen, Gott, bei all dem Schlimmen, was passiert und was auch Gott zulässt und sagt, das muss ich jetzt so tun, damit ich ans Ziel komme. Damit irgendwann Jesus nach Israel kommen kann, geboren, Gott Mensch werden kann und dort gekreuzigt werden kann. Damit die ganze Heilsgeschichte, so wie wir das theologisch nennen, auch aufgeht und das am Ende wirklich gefeiert werden kann. Versteht ihr? Lupe, aber wenn ich mit der Lupe stehen bleibe in der Bibel, werde ich verzweifeln. Und Lupe ist auch nicht nur erwachsen, sondern erwachsen ist auch Zoom. Zoom raus. Und ich komme dahin, dass ich sage, was wir brauchen, wenn wir das Alte Testament lesen, ist einen Blick, den Jesus hatte. Ich nenne das tatsächlich die Jesusbrille, so eine Brille mitgebracht. Und wenn ich die Jesusbrille aufhab, das ist so, wie er mit den Emmaus-Jüngern redet in Lukas Kapitel 24, wo er mit ihnen unterwegs ist und ihnen sagt so, Mensch, habt ihr die Schrift denn gelesen? Und mit der Schrift meint er übrigens, das ist unser Altes Testament. Und dann ging er mit ihnen durch von Mose, durch die Propheten, bis ans Ende, jedes Buch. Und er erklärte ihnen ein paar Stunden des Weges, wo sie Christus finden im Alten Testament. Christus war dabei. Christus war mittendrin in diesen Gotteskriegen. Bei der Sintflut, das behaupte ich. Er war schon präexistent. Ehe Abraham war, bin ich, sagt er. Er ist Mitschöpfer von Himmel und Erde. Und wenn du die Jesusbrille aufhast und sagst, okay, und so versuche ich Bibel zu lesen, dass ich sage, ich verstehe das nicht. Ich bin genauso verzweifelt über diese Texte und über die Menschen, die da sterben und komme mit meinem Humanismus aus dem 21. Jahrhundert natürlich dahin und habe die humanistische Brille vielleicht auf und dann leide ich die ganze Zeit. Setze ich die Jesusbrille auf, sehe ich den größeren Zusammenhang und sehe, musste all das nicht geschehen? Und bis die Zeit erfüllt war und Jesus wurde gesandt vom Vater, musste all das nicht geschehen? Und wenn es nur ist, dass die Bosheit der Menschheit so richtig böse ist, damit Gott sie wirklich voll und ganz vergeben kann. Denn auch das hat er getan. Er hat ja die Schuld für all das, diesen ganzen Schlamassel auf sich genommen. Wir können an der Stelle sagen, wir können sogar sagen, und wenn du heute Morgen immer noch kritisch hier drin sitzt und sagst so, Detlef, mir fehlt immer noch der richtige Deckel, ich kann dir da nicht weiterhelfen. Für manche Töpfe gibt es keinen Deckel. Aber vielleicht hilft dir das ja, dass du sagst, ich gebe Gott, ich bleib dabei, ich gebe Gott die Schuld für all das, was passiert ist. Dann mach das. Aber nimm auch wahr, dass er sich durch Jesus bei uns allen entschuldigt hat. Entschuldigt. Denn er hat die ganze Schuld der Welt, auch deine und meine Schuld, auf sich genommen. Das ist der Kern. Das ist Mittelpunkt der Geschichte. Christus. Und so müssen wir das sehen. So müssen wir auch die Bibel lesen. Sonst werden wir verzweifeln. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit ich noch habe. Ich komme zum Schluss. Ich lande so langsam. Ich möchte euch sagen, hey Leute, es gibt, Brille kann ich wieder abnehmen. Ja, das ist die Jesusbrille. Es gibt im Alten Testament, das ist meine These heute Morgen, er ist kein anderer Gott. Er ist der gleiche Gott. Er ist Gott dieser Geschichte. Er ist Schöpfer. Er ist Schöpfer Gott, das ist er immer noch. Und er hat dich und mich, er hat die Menschen geschaffen als Gegenüber. Das heißt, wir lesen auf den ersten Seiten der Bibel, wie Gott über uns denkt. Wir sind in seinem Bild geschaffen. Und er liebt uns, also hat Gott die Welt geliebt. Das ist wahr. Und Gott ist im Alten Testament nicht nur Schöpfer, sondern auch Retter. Das Buch Exodus, Auszug aus Ägypten. Da stellt sich Gott als Retter vor und sagt, ich habe euch gerettet aus der Sklaverei. Übrigens, auch so ein Thema, Sklaventhema. Natürlich, Israel, gab es in Israel Sklaven? Ja. Und dann kann man sagen, ja, schau mal, selbst die haben das den anderen Völkern nachgemacht. Aber dann müsst ihr mal die fünf Bücher Mose lesen und schauen, wie Gott Regeln rausgibt, Gebote rausgibt, wie sie sehr human mit Sklaven umgehen. Das war einzigartig in der damaligen Geschichte. Einzigartig. Und wir sehen schon die Anfänge hier, wie Gott Dinge verändern will. Einfach, was in dieser Welt normal ist, das will er verändern. Durch die Art und Weise, wie er denkt und wie er liebt. Gott ist Retter und er stellt sich auch so vor, ich bin der Gott, der dich gerettet hat. Ich bin der dich aus Ägypten, aus der Sklaverei gerettet hat. Und im Judentum wird Gott jedes Jahr so gefeiert als Retter. Wir waren Sklaven und Gott hat uns gerettet. Das gehört mit zur Identität des Judentums. Für uns sowieso, weil Christus ist unser Retter. Aber du siehst, Gott hat sie nicht verändert. Er war auch schon im Alten Testament Retter. Und er hat auch schon im Alten Testament geliebt. Wir haben ja immer so den Eindruck, dass Gott, gerade wenn wir mit der Lupe solche Stellen lesen, dann den Eindruck haben, ja okay, oh, aber da ist mit der Liebe und der Gnade Gottes, also da ist er nur so bei 70%. Da hat Gott noch trainiert. So, das ist ihm noch nicht so ganz gelungen. So wirklich. Da steht so drin, deine Gnade ist jeden Morgen neu. Ja, aber nur so 50%. Ja. Jeden Morgen noch. Also die Batterie ist nie vollgeladen, Gott. Ja, tut mir leid. So denken wir. Ja? Aber das stimmt doch nicht. Wie kann Gott denn nur so ein bisschen gnädig sein? Wie soll das denn gehen? Und so haben wir, ich habe euch mal nur so, wir kommen so zu so ein paar Hausaufgaben, werden aber auch noch eine Sache jetzt hier im Gottesdienst machen. Also dem Propheten Hosea, ich glaube, das ist die nächste Folie, Da gibt es einen Liebesbrief. Das wird wirklich so betitelt. Hosea 11 ist ein Liebesbrief an sein Volk. Und da steht hier, ich habe es euch extra abgedruckt, und wir gehen nur kurz rein. Wie könnte ich dich aufgeben, Israel? Also da geht Gottes Herz wirklich über. Und wir haben so einen Einblick in das Herz Gottes. Und diese Stellen, Freunde, müssen wir auch mit der Lupe lesen. Ja? Könnte ich dich vernichten? Nein, es bricht mir das Herz. Ich kann es nicht. Ich habe Mitleid mit dir. Mein Zorn wird dich nicht wieder treffen. Und jetzt kommt die Begründung. Die Begründung ist, denn ich bin Gott und kein Mensch. Wir machen uns hier über eine Person Gedanken heute Morgen, deren Gedanken höher sind als unsere Gedanken und Wege höher sind als unsere Wege. Ich bin Gott. Und kein Mensch. Ich bin der Heilige, der bei euch wohnt, und ich komme nicht, um euch im Zorn zu töten. Das könnt ihr mal nachlesen. Was ich jetzt mit euch machen möchte, ist Folgendes. David im Alten Testament sagt, in Psalm 119, Herr, wie sehr liebe ich dein Gesetz und deine Tora. Und David konnte das gut aus, seine Liebe ausdrücken Gott gegenüber. Und ich denke immer so, David, boah, was hattest du für ein komisches Gottesbild? Und David hat auch Kriege geführt. Er war da mittendrin in diesem ganzen Schlamassel. Er hat auch die Ehe gebrochen. Er hat vieles auch persönlich erlebt, was schwierig war. Viel Schuld auch auf sich geladen. Und er feiert Gott immer wieder. Und ich möchte ein Beispiel mit euch jetzt mal anschauen zum Abschluss. Das machen wir jetzt gemeinsam. Und zwar Psalm 86. Und ich habe so gedacht, könnte ich so einen Stuhl haben, wo ich mich kurz draufsetze? Stellen wir den hier hin, daneben. Ja, das ist gut. Und zwar Psalm 86. Können wir mal die nächste Folie haben? Okay. Und das ist jetzt, dieser Psalm ist wie so Tagebuch von David. Und worauf es mir dann ankommen wird, was ich dann lesen werde, auch in diesem Psalm, wenn wir den jetzt gemeinsam lesen, ist Vers 15, wo David sagt, ich habe es euch auch ausgedruckt, aber du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß, deine Liebe und Treue kennen kein Ende. Darum wende du dich mir zu und hab Erbarmen. Gib mir deine Kraft, rette mich, dir bin ich treu ergeben. Also David bezeichnet Gott hier als gnädig und barmherzig, geduldig, von großer Güte. Das hat alles kein Ende. Und man denkt so, hä? Irgendwoher kenne ich diesen Satz. Den habe ich irgendwo schon mal gehört. David, wo hast du den her? Copy-paste, ja? Einfach so im Psalm 86. Ja, wenn du auf die Suche gehst, wirst du in 2. Mose 34 genau diesen Satz finden. Und zwar, und das ist jetzt spannend, ist das ein Satz, den Gott selbst von sich sagt. Gott stellt sich Mose vor und sagt so, komm, ich stell dich mal hier in eine Felsspalte und dann werde ich dir zeigen, wer ich bin. Und dann sagt Gott von sich, ich bin Jahwe, ich bin gnädig und barmherzig, geduldig, langsam zum Zorn, aber von großer Güte. Das ist eine Selbstoffenbarung Gottes im Alten Testament, wo Gott ein Bild von sich gibt, wer er ist. Und David nimmt das auf und sagt, okay, Gott, so bist du und daran halte ich mich fest. Psalm 86. 1000 vor Christus, das ist 3000 Jahre her, da haben Menschen auch schon gestruggelt mit Gott und waren auch schon verzweifelt im Alten Testament und haben einen Weg gefunden, in dem sie an der Treue und Liebe und Barmherzigkeit und Gnade Gottes festhalten. Lasst uns beten zusammen und diesen Psalm lesen. Ein Gebet von David. Höre mich, o Herr. Und antworte mir, denn ich bin hilflos und auf dich angewiesen. Rette mein Leben, ich gehöre doch zu dir. Hilf mir, denn auf dich setze ich mein Vertrauen. Du bist mein Gott, dem ich diene. Den ganzen Tag rufe ich nach dir. Hab doch Erbarmen mit mir, Herr. Schenke mir wieder neue Freude. Nach dir sehne ich mich. Du, Herr, bist gut und zum Vergeben bereit. Unermesslich ist deine Gnade für alle, die zu dir beten. Höre, Herr, mein Gebet, ich flehe zu dir. Ich weiß weder aus noch ein. Darum schreie ich zu dir und du wirst mich erhören. Kein anderer Gott ist wie du, Herr. Niemand kann tun, was du tust. Du hast alle Völker geschaffen. Sie werden zu dir kommen und dich anbeten. Sie werden deinen Namen rühmen und ehren. Denn du bist groß und vollbringst Wunder. Nur du bist Gott, du allein. Herr, zeige mir deinen Weg. Ich will dir treu sein und tun, was du sagst. Gib mir nur dieses eine Verlangen, dir mit Ehrfurcht zu begegnen. Von ganzem Herzen will ich dir danken. Herr, mein Gott, für alle Zeiten will ich deinen Namen preisen. Denn deine Liebe zu mir ist unfassbar groß. aber du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß. Deine Liebe und Treue kennen kein Ende. Darum wende dich mir zu und hab Erbarmen. Gib mir deine Kraft und rette mich. Dir bin ich treu ergeben. Liebes ICF Basel, so lasst uns beten, wie David. Geben wir David einen kleinen anerkennenden Applaus, dass er es geschafft hat, inmitten des Alten Testaments an einen Gott der Liebe und Gnade festzuhalten, mit einem großen Zoom und vielleicht schon mit ein bisschen Jesus in seinem Herzen, um wirklich zu verstehen. Geben wir ihm einen Applaus. Danke, David. Jetzt hast du genug Hausaufgaben. Ich empfehle dir zum Schluss nochmal, weil das passt gerade so. Aktuell sind wir mit Bibletunes in der Hebräerbrief-Staffel. Hebräerbrief ist die Fußnote im Neuen Testament zum Verständnis des Alten Testaments. Da kannst du deine Hausaufgaben, das, was du heute angefangen hast, weiter vertiefen. Ich wünsche dir Gottes Segen.